Das Thema heute ist ja emotionale Distanz, die unsichtbare Barriere überwinden. Da frage ich mich, wie unsichtbar ist denn überhaupt emotionale Distanz? Was meinst du? Ist wirklich so unsichtbar, dass man das nicht sieht und merkt?
Ich glaube, das ist nicht unsichtbar, sondern nur verdrängt oder im Alltagsgeschehen einfach nicht präsent. Weil man sich mit anderen Dingen beschäftigt. Es gibt immer etwas, was lauter schreit. Ne, ob das die Finanzen sind, der nächste Urlaub, ich kümmere mich um den Garten, um die Aufgabe, dann ist da auf einmal wieder was Kritisches. Oh nein, ein Problem in der Schule vom Sohn und bei der Tochter in der Kita gibt es was zu tun und es gibt quasi immer etwas, was gerade wichtig ist und sich in den Vordergrund drängt, wodurch wir, glaube ich, dann einfach nur nicht hinsehen. Willkommen in dieser Podcast-Folge der Lebensidealisten. Mein Name ist Florian.
Ich bin Ina.
Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung. In dieser Folge geht es um das Thema emotionale Distanz, die unsichtbare Barriere zwischen euch überwinden. Here's your story, let's begin. The world is fine, come on,
dive in. The future's here, it's right before your eyes. Manchmal kann es innerhalb der Beziehung als eine Art Selbstschutz dazu kommen, dass man sich emotional distanziert. Also das ist meistens ja ein Prozess, so erleben wir das häufig im Coaching, der irgendwann anfängt, der bewusst oder unbewusst dann immer weiter voranschreitet und wo man an einem Punkt dann kommt, wo man irgendwann merkt, diese emotionale Verbundenheit ist nicht mehr wirklich vorhanden. Also ich spüre den anderen nicht mehr so, die Gefühle sind nicht mehr so stark, man hat vielleicht nicht mehr so viele gemeinsame Ziele, sieht viele Sachen anders im Leben, Unterschiedlichkeit ist eher im Vordergrund. Und das finde ich ganz spannend, weil wenn man ja bedenkt, dass es Selbstschutz ist, tut man es ja in erster Linie erstmal für sich und nicht gegen den anderen.
Das ist aber schwer meistens zu sehen.
Ja.
Diese gute Absicht, genau, etwas für sich zu tun. Ein anderes Beispiel ist aber auch, dass die emotionale Distanz, finde ich, schon immer bestand. Mhm. Jetzt auf Emotionen bezogen. Natürlich gab es am Anfang so diese Verliebtheit, aber diese tiefgründigen Gespräche über Gefühle, über das, was einen ausmacht, über Werte, Glaubenssätze. Das war nie so richtig da, weil man schon immer sich schützen musste oder schon immer das Gefühl hatte, ich muss meine Gefühle schützen oder auch andere Glaubenssätze, denen im Weg stehen, ne? Gerade bei den Männern vielleicht, ne? Dass man stark sein muss, über Gefühle spricht man nicht und so weiter. Das macht man mit sich selbst aus, da helfe ich mir schon selbst, ich gehe da in mich, ich löse das mit mir alleine, solche Dinge, wodurch so eine emotionale Distanz ja irgendwie immer da ist.
Ja, das ist auch ein Punkt, muss ich sagen, den ich im Coaching so für mich erst lernen musste, dass es wirklich gar nicht so wenig Paare gibt, die wirklich von Anfang an keine emotionale Verbundenheit aufbauen konnten.
Also nicht in der Tiefe.
Genau, in der Tiefe jetzt, so wie du das beschrieben hast, ne? Also die sagen, okay, wir sind zusammengekommen, wir haben irgendwie verliebt ineinander, fanden uns toll, dann sind wir ein Paar geworden. Aber da es überhaupt keine tiefere Ebene gab, ne, man hat eher so die Freizeit miteinander verbracht, die Lebensthemen so abgearbeitet, Kinder, Beruf, man hat sich eher begleitet im Leben, aber halt auf einer oberen Ebene. Ne, man weiß, was der andere vielleicht gerne isst oder gerne trinkt, aber man weiß jetzt nicht, was derjenige als tieferen Ziele für sich im Leben noch hat, warum das so ist, was die wirklichen Bedürfnisse sind. Da müsste man dann eher schon überlegen, sagen, puh, das ist auch schwer. Habe ich mir noch nicht so Gedanken drüber gemacht, sondern meist so die Antworten, die dann kommen.
Ja, da muss man sich ja auch erstmal Klarheit für sich selber schaffen. Denn es gibt ja auch nicht wenig Menschen, die für sich selber da gar kein klares Ziel formulieren können, gar nicht benennen können, was sind meine Werte, meine Glaubenssätze, was bedeutet das für mich? Ne, ganz häufig erlebt man, dass jemand auch sagen kann, ja, mein Wert ist schon Gesundheit. Mhm. Und wenn man dann fragt, was heißt das denn für dich? Also was muss denn passieren, damit du quasi messbar sagen kannst, ich lebe den Wert Gesundheit? Und da hört es dann häufig eben für einen selber schon auf, dass man sagen kann, was das bedeutet, aber dann natürlich umso schwerer, sich da irgendwie abzugleichen, wenn ich für mich selber nicht weiß, was bedeuten meine Glaubenssätze, Werte eigentlich in der Tiefe, also was verbinde ich damit wirklich und wiederum, was sind meine Ziele im Leben, wofür bin ich da? Da muss man sich ja erstmal für sich selber ein Bewusstsein drüber schaffen, um auch für sich selber eine Wunschbeziehung skizzieren zu können, wo man sagt, so wünsche ich mir das eigentlich. Und wenn das beide nicht haben, naja, dann ist das so wie mit dem Auto losfahren, das Navigationssystem nicht anschalten, aber glauben, man kommt irgendwo an, wo es gut wird. Das ist natürlich, ist viel Hoffnung drin, kann passieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht so groß, ne?
Ja, man weiß meistens im Leben ja eher, was man nicht will, ne? Also als du gerade gesagt hast, was bedeutet Gesundheit, habe ich gedacht, naja, da könnte eine Antwort von einigen Menschen so vielleicht sein, ja, ich will nicht krank werden. Also eher, was will ich nicht, anstatt zu wissen, was möchte ich?
Deswegen sind Glaubenssätze ja normalerweise immer positiv formuliert, immer positiv gerichtet und nicht abgegrenzt, was will ich nicht. Kann man machen. Man kann natürlich durchaus auch sagen, was will ich nicht, wenn man eher weg von motiviert ist. Aber als Glaubenssatz sollte ich einen positiv gerichteten haben. Ja, an der Stelle möchten wir nochmal sagen, dass wir uns sehr freuen, dass ihr wieder in dieser Folge dabei seid. Wenn ihr schon mehrere Folgen gehört habt und vielleicht das Gefühl habt, diese Folgen helfen euch und ihr könnt selber daran arbeiten, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Oder wenn ihr bei YouTube dieses Video schaut, dann hinterlasst einen Kommentar oder einen Like. Da freuen wir uns sehr drüber. Das ist für uns das Signal, dass wir auf dem richtigen Weg sind und euch mit unseren Inhalten wirklich weiterhelfen. Denn wir können immer nur sehen, wie viele Leute schauen die Videos oder hören die Podcasts und hören sie zu Ende. Das ist natürlich schon mal ein Signal für uns, aber wir freuen uns natürlich auch sehr über so ein direktes Feedback in Form einer Bewertung oder eines Likes.
Kommen wir einmal zu den Problemen. Was sind denn die Probleme überhaupt bei dieser emotionalen Verbundenheit oder emotionalen Distanz, die da ist?
Wir haben vielleicht so Probleme kombiniert mit Ursachen. Mhm. Ja, also ein Problem, / Ursache, ist ja häufig, dass man emotionale Verletzungen in der Vergangenheit hatte.
Zum Beispiel?
Naja, das kann in der Kindheit gewesen sein, in vorherigen Beziehungen sein. Ne? Ganz häufig haben wir in unserer Generation ja beigebracht bekommen, dass Emotionen nichts Gutes sind, also zumindest negative Emotionen. Wir haben ja eigentlich beigebracht bekommen, wie kriegen wir die schnellstmöglich verdrängt.
Sowas wie Wut, ne? Ich finde, Wut ist so eine Emotion. Muss ich auch sagen, seitdem ich selber Mutter bin, hätte ich auch nie gedacht, dass ich Wut erstmal auch lernen muss, damit umzugehen oder Wut zu begleiten, weil das vielleicht auch so ein bisschen bedingt, dass ich eine Frau bin oder als Mädchen, das nicht so bei mir präsent war als Thema Wut.
Naja, und bei den Jungs wird ja eher die Traurigkeit auch abtrainiert, ne? Dass man eben nicht traurig ist, ein Indianer kennt keinen Schmerz.
Du bist auch kein Mädchen.
Du bist kein Mädchen, ne? Bis du verheiratet bist, ist das wieder weg. Ja. So, all diese Sprüche sind ja nett gemeint, helfen auch beim Verdrängen, aber sind nicht das, was ein Kind wirklich braucht, ne? Und wo man eben die Anerkennung braucht, dafür, dass das Gefühl da ist, dass das in Ordnung ist, dieses Gefühl zu haben, dass es eben nicht falsch ist, traurig zu sein, dass man dabei begleitet wird, traurig sein zu dürfen und das Gefühl dann eher verarbeitet, als es zu verdrängen. Wenn das klappen würde, würden wir auch als Erwachsene mehr Gefühle aussprechen, weil wir eben lernen würden, dass Gefühle in Ordnung sind und die ganze Range ist in Ordnung. Nicht nur Freude, Spaß und Juhu, sondern auch Wut ist in Ordnung, gehört auch mit dazu. Ängste wollen einem auch nichts Böses. Mhm. Die wollen einen vor etwas schützen. Da muss man schauen, warum wird dieser Schutz gebraucht? Also woher kommt das Gefühl? Also erstmal grundsätzlich mehr Gefühle zulassen. Aber es kann natürlich auch innerhalb der Beziehung passieren. Dass ich innerhalb der Beziehung merke, ich spreche mein Gefühl aus und das wird nicht anerkannt. Das wird kleingeredet, beiseite geschoben. Es verändert sich nichts und es kommt irgendwann zu dem Gefühl, das bringt eh nichts, wenn ich Gefühle ausspreche und man resigniert.
Das habe ich häufig bei Kennenlerngesprächen, wenn wir dann die Methodik so ein bisschen genauer vorstellen. Und da geht es auch sehr häufig um das Thema emotionale Verbundenheit. Wie ist noch so die Verbindung zwischen dem Paar gerade? Und da stelle ich mal ein Part vor in der Theorie, da geht es darum, Wünsche zu äußern. Also, ne, dass man auf einer bestimmten Ebene der andere Wünsche nicht mehr annimmt, sondern das als Vorwurf empfindet. Und sowas sagt wie, oh, was habe ich jetzt schon da falsch gemacht? Das ist ja typisch, dass du jetzt wieder mit deinen Wünschen ankommst. Man braucht den Wunsch eigentlich gar nicht ausformulieren, der ist eigentlich egal, aber die Haltung ist die, die ankommt bei dem anderen. Das zeigt sich, finde ich, auch ganz stark in der emotionalen Verbundenheit oder in dieser emotionalen Distanz. Dass, wenn wir in der Distanz sind, wir aufgrund von Gründen, wie du schon sagst eben, ne, Verletzungen, die wir vielleicht mitbringen als Päckchen, aber auch die innerhalb der Beziehung entstanden sind, dass wir da dann eher anders reagieren. Also uns dann vielleicht angetriggert fühlen oder auch mehr enttäuscht sind, wenn der andere den Wunsch nicht anerkennen kann. Also man kann sich da sehr gut gegenseitig bedingen, finde ich.
Und daraus resultiert dann häufig eine Angst vor Verletzlichkeit, ne, dass man dass man Angst bekommt, dass man wieder so verletzt wird, dass man sich wieder öffnet, sein Gefühl ausspricht. Das hatte ich auch gerade im Coaching, ne, dass die Frau sagte, Mensch, ich habe mich da jetzt geöffnet, bin ins Vertrauen gegangen und dann wurde ein Versprechen nicht eingehalten. Und dann war sie auch sehr, sehr traurig darüber, weil sie sagte, jetzt ist genau das eingetreten, was ich immer nicht wollte und wo auch meine Prägung herrührt, dass es mir wichtig ist, dass Versprechen eingehalten werden, insbesondere wenn ich den Schritt gehe und mich öffne.
Ja.
Und genau das ist dann eben passiert. Und diese Angst vor dieser Verletzlichkeit sorgt eben auch häufig dafür, dass man sich emotional eher distanziert hält,
na klar,
um nicht so stark verletzt werden zu können.
Jeder Mensch hat, glaube ich, ja diese Angst vor Verletzlichkeit in sich drinne, in unterschiedlichen Ausprägungen. Und dieser Selbstschutz ist ja ein Schutz für einen selbst. Und gerade wenn da eine aktuelle Enttäuschung drin liegt, ist das schwierig, ne?
Ja, vor allen Dingen, weil es dann zur Konfliktvermeidung kommt. Dann spricht man Themen nicht mehr aus, sondern vermeidet immer mehr, dass das passieren kann, dass man verletzt wird. Gerade wenn man vielleicht nicht weiß, wie kann man es lösen.
Mhm.
Ne, und auch die Erfahrung gemacht hat, dass es keine Lösung gibt. Dann empfindet man es natürlich auch als sehr anstrengend, belastend und möchte dieses lieber umgehen, weil der Weg, das zu lösen, der ist eben nicht da, ne?
Ein weiteres Problem, was daraus dann häufig entsteht, ist so ein geschwächtes Selbstwertgefühl. Also, dass man sich selbst dann wieder fragt, bin ich dann gut genug? Liegt es denn an mir? Was ist denn mein Anteil der emotionalen Distanz? Vielleicht bin ja nur ich das, die das so empfindet. Oder vielleicht löse ich das ja auch alleine aus. Und das ist häufig etwas, wenn es auch ganz viel um die Schuldfrage geht, wo wir Menschen immer sehr hart zu einem selbst werden, ne? Also zu uns selbst da so eine Härte anlegen und sagen, ja, ich kann das ja eh nicht ändern, so bin ich halt. Ich habe das schon immer so gehabt in Beziehungen, dass ich da nicht drüber reden kann. Dann ist es jetzt halt schon wieder passiert, dass der andere sich darüber beschwert.
Also ich erlebe das so, dass entweder die Schuldfrage gestellt wird oder das für beide einfach normal geworden ist oder zumindest für einen von beiden normal geworden ist. Einer hat sich mit dieser emotionalen Distanz arrangiert und der andere, der versucht das durchaus zu kommunizieren, aber kriegt diese Tragweite nicht rübergebracht. Also es kommt beim anderen nicht an, wie derjenige sich fühlt. Die Konsequenzen werden nicht klar genug ausgesprochen, die folgen könnten. Und dadurch bleibt das in der Situation, man verharrt so und über Jahre ändert sich einfach nichts. Ne? Es geht nicht vor, nicht zurück.
Ja, meistens kommt es ja dann zum großen Knall und dann ist der eine ganz überrascht, dass der andere, dass er über Jahre, Monate geäußert hat, die Unzufriedenheit, das kam gar nicht so an. Ich finde, das ist so ein ganz typisches Muster. Auch häufig, auch wenn es jetzt gleich klischeehaft ist, aber häufig ist das so ein Ding, dass die Frauen immer was sagen und die Männer erst an dem Punkt, wo die Konsequenz ausgesprochen wird, wo die Frau sagt, ich habe keine Gefühle mehr oder ich möchte die Trennung. Die Männer da stehen und sagen, oh krass, das wundert mich ja total, da hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Jetzt müssen wir irgendwie ja was machen, weil ich habe ja noch die Gefühle und du kannst das doch nicht alles jetzt aufgeben. Und die Frauen sind dann irgendwie so vorgelaufen im Prozess und stehen dann da und sagen, naja, was heißt jetzt das alles aufgeben? Du hattest ja deine Chance. Und der Mann sagt, nee, hatte ich nicht. Im Gefühl hatte ich die nicht.
Genau, weil das bei dem nicht so angekommen ist. Ja. Aber andersrum passiert es ja auch häufig, dass der Mann, der spricht dann das nicht aus, macht das mit sich selber aus. Die Frau glaubt, alles ist gut.
Ja,
das und dann sagt auch, der Mann irgendwann, ja, irgendwie habe ich auch kein Gefühl mehr und das ist langweilig und habe mir was Neues gesucht. Und die Frau sagt, was ist denn jetzt los? Das war doch alles gut. Du hast ja nie was gesagt.
Mhm.
Ja, weil der alles mit sich selber ausgemacht hat. Ne? Und das sind dann so die Folgen, die entstehen können. Ne?
Da habe ich immer das eine Beispiel noch im Kopf, wo ein Paar mal war, wo der Mann gesagt hat, hab das alles gar nicht kommen sehen, weil wir haben uns gerade erst neue Fahrräder gekauft.
Ja.
Das habe ich noch irgendwie so im Kopf.
Als Signal dafür, dass es eigentlich alles gut ist.
Ja, das hat er so bedeutet, ne?
Ja.
Das war, glaube ich, nur ein Kennenlerngespräch. Das ist, glaube ich, nie ins Coaching gegangen. Aber da hat er gesagt, das war für mich irgendwie, man kauft doch nicht teure, neuere Fahrräder, wenn man das alles nicht will. Das war für ihn so ein Punkt, wo er das immer wieder drauf kam. Das konnte er nicht verstehen.
Ja, anscheinend war das für ihn ein Signal von Sicherheit.
Ja.
Wenn man zusammen nochmal in etwas investiert, was ja auch beide nutzen wollen zusammen, sodass man, also es geht wahrscheinlich nicht so um die Fahrräder, sondern vielmehr darum, was er damit verbindet. Dieses gemeinsam Losfahren, gemeinsam Zeit verbringen. Also wahrscheinlich ist das was beiden eben sehr viel Spaß macht. Und wo er dachte, Mensch, wenn wir uns gemeinsam jetzt neue Fahrräder holen, uns vornehmen, mehr zusammen Fahrrad zu fahren, dass das eben eine gemeinsame Aktivität einfach ist.
Ja.
Wo er dachte, Mensch, wenn man unsicher ist, ob man noch viel Zeit miteinander verbringen möchte, dann holt man sich ja nicht noch extra neue Fahrräder, wenn man eh denkt, Mensch, vielleicht fahren wir gar kein Fahrrad mehr zusammen.
Und vielleicht fährt sie jetzt alleine weg, ne?
Hätte ja auch
das
was anderes sein
können. Das ist so das Bild
können.
Wahrscheinlich, ne?
Ja. Naja, oder es ist ihr wahrscheinlich erst später klar geworden.
Ja, bestimmt.
Wie es wirklich um die beiden so steht, ne?
Ja. Also kann man zusammenfassen, kurz und knapp sagen, von den Folgen her ist es so, dass ein, ja, vermindertes oder schon stark eingeschränktes Selbstwertgefühl bei einem oder beiden durch diese emotionale Distanz entstanden ist, dass es zu häufigen Konflikten kommt in der Partnerschaft, dass es natürlich auch weniger Vertrauen gibt und mehr Unsicherheiten, dass man nicht mehr das Gefühl hat, der andere ist so fest an der Seite, sondern das sind so ein bisschen zwei Einzelkämpfer geworden. Das Wir-Gefühl ist zurückgegangen ganz stark. Es kommt zu weniger Austausch, sei es in der Kommunikation, von Gefühlen. Man spricht vielleicht eher mit anderen Menschen im Freundeskreis oder in der Familie, anstatt mit dem anderen. Man hat sich da so ein bisschen arrangiert, so ein bisschen jeder hat sich sein eigenes Leben eingerichtet. Und natürlich auch sowas, man unternimmt denn kaum noch etwas zusammen. Ist alles sehr funktionell, eher so ein Teamgefühl vielleicht, gerade wenn man Kinder hat, wenn man das Außen sich so aufgebaut hat, ne, man hat ein Haus, man hat Kinder, das Leben geht weiter, der Laden ist am Laufen, aber man ist eher funktionell unterwegs.
Ja, bevor wir in dieser Q&A-Folge gleich zu den 5 Fragen und Antworten kommen, an der Stelle einmal der Hinweis für dich, für euch, wenn ihr das Problem der emotionalen Distanz in eurer Beziehung spürt und das gerne verändern und lösen möchtet, dann meldet euch sehr gerne bei uns für das telefonische Erstgespräch. Wir schauen dann gemeinsam, ob das thematisch passt, wer der passende oder die passende Coachin aus unserem Team für euch ist oder einer von uns beiden. Und dann könnt ihr ins Kennenlerngespräch kommen und wir schauen gemeinsam mal, wie wir eure emotionale Distanz wieder mehr Richtung Wir-Gefühl und Gemeinsamkeit bewegen können.
Kommen wir zu der ersten Frage. Wie äußert es sich in einer Beziehung, dass emotionale Distanz herrscht? Da können jetzt alle sich mal innerlich mit abgleichen, mit den Punkten, die du jetzt sagst, ob sie das selber auch spüren in ihrer Beziehung eigentlich, ne?
Ich glaube, das ist eine Frage, die ist recht eindeutig, oder? Also man kommt weg von einem Wir-Gefühl hin zu einem Ich-Du-Denken. Ne, man denkt mehr an sich als an den anderen. Ne, und wenn man irgendein Thema hat, dann hat man mehr das Gefühl, wir diskutieren wie Oppositionen und sind nicht mehr in einer Partei. Ne, sowas zum Beispiel. Aber auch das Gefühl von Einsamkeit, dass man sich zwar in der Beziehung befindet, aber sich trotzdem irgendwie einsam fühlt. Also so ein inneres Gefühl von, ich bin irgendwie alleine. Mir fehlt da so eine Verbundenheit. Ich fühle mich nicht so, ja, irgendwie nicht so verbunden einfach, ne? Mir fehlt da, ich bin abends alleine, insgesamt alleine. Ich habe das Gefühl, ich bin vielleicht auch mit Themen alleine konfrontiert.
Verantwortlichkeiten.
Ich habe da niemanden so, der mir zur Seite steht, mich unterstützt. Wir haben nicht so den positiven Austausch. Ich habe das Gefühl, ich stehe vor diversen Herausforderungen alleine. Das sind alles so Signale dafür, dass so eine emotionale Distanz herrscht. Natürlich auch grundsätzlich die Frage, weiß ich, was im Leben von dir vorgeht?
Ja.
Ne? Also weiß ich, wie du dich fühlst, was bei dir los ist, wie es dir geht, was deine Sorgen gerade sind, was deine Ziele gerade sind. Also kenne ich dich, ne? Weiß ich, was bei dir los ist in deinem Leben. Also nicht nur, dass ich weiß, ja, du stehst morgens um 7 Uhr auf und fährst dann zur Arbeit und machst das und dann hast du unseren Sohn und dann dies und dann ist Abend, sondern ich weiß wirklich, was ist passiert in deinem Leben, was hat dich heute geärgert, was hat dir heute Spaß gemacht, wie hast du dich dabei gefühlt, wie fühlen wir uns miteinander. Ja, das ist einfach so ein Austausch über unsere Gefühlswelt so tagtäglich. Ne? Wie geht's mir so tagtäglich? Aber auch so insgesamt. Wie fühle ich mich so im Großen und Ganzen, dass da drüber einfach Gespräche stattfinden?
Da erinnere ich mich an eine Coaching-Session letzte Woche. Da hat der Mann gesagt, da ging es auch um emotionale Distanz, ne? Dass irgendwie das Gefühl da ist, dass man, ja, jeder für sich sein Ding durchzieht, viele Gewohnheiten da sind und man auch wenig an den anderen denkt. Und dann hat er den Spruch gebracht, das ist so ein bisschen, jeder, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht.
Ja.
Und das habe ich gerade gedacht, das fühlt sich vom Gefühl an ja auch so an. Ne? So, ich denke an mein Ding, an das, was ich durchziehe und ist mein Anteil, den ich dazu beitrage, aber du kannst ja an dich denken und dann ist an alle gedacht.
Ja, so wie der Spruch, wenn jeder vor der eigenen Tür kehrt irgendwie, ne? Oder so,
ja.
Ne? Dann ist ja auch alles sauber sozusagen. Vielleicht befördert natürlich auch das Thema Homeoffice das Ganze weiter, dass wir so insgesamt vielleicht das Thema Team, Zusammenarbeit ein bisschen mehr verlassen, so gesamtgesellschaftlich, sondern dass wir eben viel für uns alleine arbeiten. Natürlich sind wir irgendwie noch in einem Team, Aber dieses Teamgefühl ist ja ein ganz anderes, ob ich nun in einem Büro bin, ob ich nun Smalltalk in der Küche halte, zwischendurch mal Leute um mich herum habe, man sich schnell mal face-to-face austauscht und sagt, hey, wie bist du dann weitergekommen, wie hast du das gelöst, als wenn man für alles immer irgendeinen Call ansetzen muss und dann eben durch den Bildschirm das Ganze macht. Und ich glaube, das schafft natürlich auch insgesamt das Gefühl vielleicht von mehr Distanz, ne? Weiterer Punkt noch, um das abzuschließen, ist natürlich häufige Konflikte ohne Lösung. Mhm. Das ist auch etwas, was emotionale Distanz machen kann oder auch dafür spricht, dass man eine emotionale Distanz aufgebaut hat. Denn je mehr emotionale Verbundenheit da ist, desto eher schafft man es irgendwie friedlich, auch eine Lösung oder einen Kompromiss zu finden. Je mehr Ich-Du-Denken da ist, desto mehr beharre ich auf meiner Position, auf dem, was ich durchsetzen will. Und desto weniger findet man auch eine Lösung. Kommen wir zur zweiten Frage. Welche Ursachen im Alltag gibt es, die weitere emotionale Distanz befördern oder?
Ich glaube, hauptsächlich ist es auch der Stress im Alltag, dass gerade in einer bestimmten Lebensphase ja so die Rush-Hour im Leben ist und man einfach viele Themen hat und ja der Stresspegel so hoch ist, dass man sich auch schnell von dem anderen dadurch distanzieren kann. Also ganz häufig haben wir auch das Thema Elternpaar, Liebespaar im Coaching, ne? Dass Eltern sich so ein bisschen im Modus Elternpaar verloren haben und das Liebespaar nicht mehr da ist. Und das entsteht ja häufig auch durch Stress im Alltag, durch To-Do-Listen, durch funktionelle Sachen. Da ist natürlich kein Platz mehr für, ja, sowas wie liebevolle Art und Weise, Zärtlichkeit. Das ist alles runtergefahren und das fördert dann natürlich die emotionale Distanz. Also man könnte sagen, nächster Punkt wäre unerfüllte Bedürfnisse, dass die Bedürfnisse nicht erfüllt werden, dass die Bedürfnisse nicht gesehen werden. Das beschleunigt das auf jeden Fall.
Also in fast jedem Kennenlernen, was ich habe, wo die beiden sich so vorstellen, dann frage ich immer so zum Schluss, und bleibt bei den all den ganzen Themen, die ihr so handelt, noch Zeit für Freizeit? Also macht ihr noch irgendetwas außer den ganzen Dingen, die ihr gerade aufgezählt habt? Einfach nur so auch Interesse halber, wofür interessieren sich die Menschen und so weiter. Ja. Ne? Weil wenn jemand natürlich sagt, Mensch, ich spiele Fußball, dann kann man im theoretischen Einstieg so ein paar Fußballbeispiele bringen. Wenn jemand Tennis spielt, ne? Also je nachdem, was er so mag, kann man da auch so die Beispiele ein bisschen drauf aufbauen, dass man das besser fühlen und verstehen kann. Aber da ist eben selten noch viel Zeit. Also eigentlich arbeiten beide Vollzeit bis annähernd Vollzeit. Ne, ja. Beide haben vielleicht sogar noch ein Projekt nebenbei am Laufen, manchmal eine Selbstständigkeit nebenbei, ehrenamtlich nebenbei. Ja. Ganz viele, die in der letzten Zeit ihr Haus saniert oder renoviert haben, gekauft, gebaut haben. Mhm. Karrieren sind im Ausbau. Natürlich kleinere Kinder. Ne, und so, dass das eigentlich beide am Ende sagen, also viele sagen zum Beispiel auch zu ihrer Freizeit dann, ja, ich habe damals Fußball gespielt.
Genau, damals.
Ne? Und ich war auch immer sehr begeisterter Fahrradfahrer. Mm. Das habe ich damals so als Hobbys gehabt. Und man merkt eben, die Hobbys endeten in dieser Rush-Hour. Und dadurch verbleibt so wenig Zeit. Und was ich dann merke, was die Distanz aufbaut, selbst wenn die Paare schon richtig gut im sich organisieren sind und Orga-Gespräche führen, wie wir sie auch empfehlen, dann haben die das Ziel, möglichst unbeschadet durch die Woche zu kommen und alles zu schaffen.
Ja.
Aber nicht das Ziel, möglichst effizient durch die Pflicht-To-Dos durchzukommen, um sich Paarzeit, Freizeit, Familienzeit freizuschaufeln. Und dann merken die Paare, ja, stimmt, Paarzeit ist das, was übrig bleibt. Also, und bleibt viel Zeit übrig? Nee, eigentlich so gut wie nie.
Ja.
Und dadurch merkt man eben, dass da zu viel los ist im Leben, ne?
Und da ist es auch mal spannend, wenn man dann auf die unterschiedlichen Ziele dann manchmal zu sprechen kommt und die Prioritäten im Leben. Und da fühlen Menschen sich manchmal auch distanziert, ne? Wenn der eine sagt, meine Priorität ist jetzt, hatten wir ja auch schon mal das Beispiel, möglichst viel Geld in kurzer Zeit zu verdienen, um im Alter dann früher in Rente zu gehen oder mir was aufgebaut zu haben. Und der andere sagt, jo, das ist aber irgendwie, passt das nicht mit meiner Lebenseinstellung und das hast du am Anfang auch nicht so gesagt, das hast du so entwickelt, dann kann das natürlich auch zur emotionalen Distanz führen, ne?
Ja, es sind häufig zu viele Projekte parallel.
Ja, es ist ja auch Wahnsinn, finde ich. Manchmal, das merken wir selber ja auch, wie viele Projekte sich manchmal anhäufen können und man da sitzt und denkt so, okay, wie organisiere ich mich jetzt heute? Wie ist das so, dass man selber auch noch mal durchatmen kann?
Naja, wir haben letzte Zeit ja auch zum Beispiel viele Projekte gehabt.
Ja.
Wir haben sehr viel jetzt auch beruflich weiterentwickelt, ne? Hier so dieses Studio aufgebaut. Da drüben entsteht das nächste Studio für YouTube, nochmal für extra Videos. Dann oben im Coaching-Bereich vieles verändert. Dann haben wir im Marketing vieles verbessert. Wir haben aber auch vieles in den Prozessen nochmal verbessert, dass jetzt WhatsApp-Gruppen da sind, in denen man noch supportet wird. Jetzt ab Ende März fängt das an, dass wir einen Lernbereich aufbauen mit einer richtig geilen Software, wo man dann Videos zu allen möglichen Themen bekommt, weil ganz vieles wird ja immer wieder gefragt.
Ja.
Ne, und dann kann jemand, der eine Affäre verarbeiten möchte, den Affärenkurs durcharbeiten und gucken, was sind die wichtigsten Steps. Ne, dann sind wir in den Coachings noch effektiver und können das Ganze noch nachhaltiger machen. Aber man merkt jetzt, wir freuen uns auch, dass gerade das so ein bisschen am Auslaufen ist. Ja. Weil wir auf einmal merken, Mensch, wir müssen zu Hause mal wieder ein bisschen ausmisten, ja, aufräumen. Also das ist gut, dass jetzt Frühjahr ansteht, denn der Frühjahrsputz, der ist bei uns dringend notwendig. Denn da ist einfach
der Urlaub
vieles liegen geblieben. Also jetzt nicht, ja, in Form von, dass es dreckig ist, sondern in Form von, es hat sich einfach viel angehäuft, was wir nicht geschafft haben, mal beiseite zu räumen. Gut, dass bald ein Flohmarkt ansteht und man einfach mal Dinge loswerden, ja, kann. Bei uns hilft das auch immer sehr viel, eben diese Ordnung zu halten. Aber man merkt eben, in so einer Phase, es fällt was hinten rüber.
Ja.
Ne? Und das muss man sich eben bewusst, dessen muss man sich bewusst sein und dafür sorgen, dass diese Phasen auch wirklich enden.
Ja.
Und dass nicht Phase an Phase kommt. Das ist natürlich toll, wenn eine Phase endet. Aber wenn ich mir sofort die nächsten krassen Projekte und Ziele setze, dann komme ich aus diesen Phasen und Zielen nie raus und lande nie bei der Priorität Familie, Beziehung.
Und das ist ja vor allen Dingen auch ein Punkt, der im Coaching ganz häufig genannt wird, mangelnde Wertschätzung und mangelnde Aufmerksamkeit. Und ich kann natürlich auch nur die Aufmerksamkeit anderen Familienmitgliedern schenken, wenn ich sie wirklich habe, ne? Also wenn jemand sagt, ich möchte gerne mehr Aufmerksamkeit, ich möchte mehr gesehen werden, kann ich das ja wirklich nur auch vom Herzen her machen, wenn ich selber das Gefühl habe, ich habe die Kraft dafür, ich habe die Ressourcen dafür. Und gehe selber nicht so extrem auf dem Zahnfleisch, dass ich innerlich immer so eine Uhr ticken habe. Wann geht der Fahrdienst gleich wieder los? Wann darf ich wo wen abholen? Und ja, das ist häufig auch etwas, was dann so als Gegenargument ja kommt, ne? Ja, wieso, das machst du, das gibst du mir doch auch nicht. Ich habe das doch auch nicht. Ne? Und sag dann, ja, nur weil du das nicht hast, darf ich das jetzt auch nicht haben. Und dann ist es wieder so eine Pattsituation, ne?
Ja, man muss da wieder ins Wir-Gefühl kommen, ne? Das ist eben das mit der Distanz, ne? Dass man ins Wir-Gefühl zurückkehrt und schaut, dass man die Dinge eben so baut, dass sie einen wieder mehr verbinden,
ja,
und nicht so sehr auseinanderbringen. Das, was im Job häufig gut ist, diese Effizienz, dass man sich dann die Aufgaben aufteilt, das wird eben dann in der Paarzeit, in der Familienzeit nicht gebraucht. Da verbringt man sozusagen ineffiziente Zeit, weil man zusammen irgendwas macht, was auch nicht unbedingt sinnvoll sein muss. Das muss nur den Sinn erfüllen, im Wir-Gefühl zu sein, Spaß miteinander zu haben und dass es allen gut geht, vielleicht mal ein Abenteuer erleben, irgendwas, was einem das Gefühl der Verbundenheit und des ich fühle mich lebendig gibt, dann passt es.
Kommen wir mal zur dritten Frage. Was kann ich tun, um eine gesunde Balance zwischen Nähe und Distanz zu finden?
Schritt 1 ist Selbstreflexion. Ich muss erstmal von mir wissen, wie wünsche ich mir Nähe und Distanz? Was ist für mich so das richtige Wir-Gefühl? Wie viel Zeit möchte ich mit dir verbringen? Wie viel Zeit möchte ich mit der Familie verbringen? Wie viel Distanz brauche ich auch für mich? Also wie viel, ja, Alleinsein brauche ich, um in mich zu gehen, meine Themen für mich zu klären? Wie viel Zeit brauche ich mit Freunden? Also erstmal für sich so ein Gefühl entwickeln. Wie möchte ich überhaupt meine Zeit gern verteilen? Wie brauche ich Nähe, Distanz?
Ne? Und das ist ja auch durchaus flexibel, finde ich. Also es gibt ja mal Phasen im Leben, wo man mehr Zeit für sich braucht oder wo man mehr Bock hat, was mit anderen zu machen. Und ich finde, das darf ja auch flexibel sein. Ne? Also momentan habe ich das Gefühl, ich habe eine Phase, ich brauche viel Schlaf und Ruhe. Und das kann sich ja aber auch wieder ein paar Wochen ändern. Aber es ist ja nur wichtig, dass man auch das hervorbringt, weil sonst kann der andere das ja einfach auch falsch deuten.
Da muss man für sich reflektieren, was bedeutet Nähe für einen? Also
ja,
Was ist denn ein Signal von Nähe, vielleicht auch von geliebt fühlen? Also 5 Sprachen der Liebe mal anschauen. Ja, was gibt mir das Signal, dass ich mich geliebt fühle? Ne, wann ist das zu viel Nähe? Also was brauche ich da einfach für mich, um dieses Gefühl zu haben und zu sagen, ich fühle mich verbunden? Ja, da muss man eben erstmal in der Selbstreflexion für sich selber Klarheit schaffen. Denn wenn ich die Klarheit nicht habe für mich selber, dann kann ich mich mit meinem Partner, meiner Partnerin darüber nicht austauschen.
Ja.
Dann können wir dazu auch keinen Konsens finden und sagen, es ist ja auch nicht messbar, auch für dich nicht greifbar. Muss ja irgendwie greifbar werden.
Ja.
Was heißt denn für dich ausreichend Nähe, zu viel, zu wenig Distanz? Ich habe das gerade, ein gutes Beispiel ist, wo man sich dann eben falsch versteht. Unser Sohn fährt jetzt immer mit so einem kleinen Roller durch die Bude.
Ja.
Ne? Und da fährt er an dem Tisch vorbei und unser Regal ist gerade nicht gesichert, weil diese Sicherung gerissen ist, wo die Bücher drin sind.
Mhm.
Die muss ich wieder anbringen. Mhm. Jetzt ballert er da immer dran vorbei und ich sage immer zu ihm, bitte fahr langsamer. Und in seinem Gefühl fährt er langsamer und ich sage, du bist nicht ausreichend langsamer. In meinem Gefühl wird er immer jedes Mal ein Müh langsamer, aber es ist eigentlich nicht spürbar. Für ihn ist es langsamer. Bis wir wirklich Step by Step durchgegangen sind, an welchem Punkt soll er bitte bremsen?
Ja.
Wie schnell darf er da genau vorbei? Das haben wir ein paar Runden gemacht, bis er
so
merkte,
circa 300 Mal
okay, da liegt's.
Ne?
Dann haben wir nochmal zusammen am Regal gerüttelt
ja. Und
gesagt, guck mal hier, das ist wirklich nicht fest gerade. Wenn du da reinfährst, dann können dort hunderte Bücher auf dich einstürzen.
Mhm.
Das sollte nicht passieren. Ja, deswegen wirklich langsam daran vorbei. Na, jetzt hat er es verstanden. Ne? Jetzt fährt er ein bisschen langsamer. Und so ist es bei der Nähe und Distanz halt auch. Ne? Das heißt, man muss sich gegenseitig klar aufzeigen können, was heißt denn langsamer fahren? Was heißt Nähe und Distanz? Was bedeutet das ganz genau für den anderen? Das muss greifbar gemacht werden. Langsamer ist halt auch nur schon 0,1 km/h langsamer. Und jemand mit 7, der nutzt das aus. Ne? Der versucht natürlich in 0,1er Schritten langsamer zu werden, weil es natürlich
nicht schnell
maximal
genug sein. Ne?
Genau, eigentlich würde das gerne erhöhen, das Tempo.
Ja, genau.
Ja.
Ja, und erst dann kann ich ja den zweiten Schritt machen, den du sagst, um so eine Balance zu finden, ist der Abgleich. Also wenn ich mich selbst reflektiert habe und weiß, was meine Bedürfnisse sind, was ich möchte, ist der zweite Schritt ja dann der Abgleich mit dem anderen. Und das zusammen ergibt dann ja die Balance, dass man dann schaut, was sind die Bedürfnisse vom anderen, wie können wir das in Einklang bringen miteinander. Und da kann man schon ein paar Runden drehen und erstmal schauen, warum hat der andere das Bedürfnis, warum ist mein Bedürfnis da, verstehen wir uns sozusagen in dem, was wir uns gegenüberbringen erstmal, so rein objektiv verstehe ich dem anderen, was er meint. Und dann darf man auf die Gefühlsebene gehen und zu schauen, ja, wie können wir das harmonisch zusammenbringen, dass jeder sich geliebt fühlt.
Dann brauchen wir zwei ganz wichtige Schritte. Das erste ist natürlich die offene, ehrliche Kommunikation,
mhm. Wertschätzende
Kommunikation. Denn es geht ja darum, dass wir ein gemeinsames Ziel im Wir-Gefühl erreichen wollen. Nicht, dass jeder für sich das Beste rausholt, sondern dass es beiden gut geht. Und das zweite ist Kompromissbereitschaft. Dass wenn wir merken, dass wir bei einigen Themen eben unterschiedlich darüber denken, wie finden wir einen Weg, der uns beiden, ja, der für uns beide stimmig ist.
Mhm.
Ja, also die Frage lautet dann ja immer, was können wir beide tun, lernen, verändern, damit es für beide stimmig wird? Und das dürfen wir in kreativ erarbeiten, dass wir Wege finden, sodass es uns beiden mit dem Thema Nähe, Distanz gut geht.
Ja.
Kommen wir zur vierten und damit letzten Frage in dieser Folge. Wenn man nun gemerkt hat, dass die Verbundenheit nicht mehr so da ist, wie kann man denn Verbundenheit in der Beziehung wieder aufbauen?
Da sollte man sich natürlich die Frage stellen, wenn wir so ganz zum Anfang switchen, was macht diese emotionale Distanz aus? Ist das ein Päckchen, was ich selber mitbringe, oder ist das innerhalb der Beziehung entstanden? Und wenn das innerhalb der Beziehung entstanden ist und ich ganz klar für mich weiß, okay, da liegen Verletzungen vor, da hat der andere bei mir ungute Gefühle gemacht, deswegen habe ich mich distanziert, dann wäre der nachhaltigste Schritt, diese Verletzung aufzuarbeiten. Wir arbeiten ja nach der System-Empowering-Methode. Das heißt, wir kehren zurück an den Punkt, wo war es mal gut, und gehen von da aus chronologisch nach vorne, schauen, welche Sachen haben diese emotionale Distanz sozusagen immer mehr befördert. Ne, meistens entstehen ja Muster und Energien, dass man sagt, okay, an dem Punkt habe ich gemerkt, so, da waren wir so ein bisschen auseinander und so ein paar Monate weiter, da war das Wir-Gefühl schon fast weg. Und da schauen wir einmal drauf, damit sich das in Zukunft nicht nochmal wiederholt. Wir brauchen also immer das Wissen aus der Vergangenheit, sehr detailliert, damit wir wissen, wie kann es in Zukunft anders laufen, wie kann es sich nicht nochmal wiederholen, weil sonst wäre es nicht nachhaltig. Das heißt, wir brauchen ein starkes Fundament. Das starke Fundament zeigt sich dadurch aus, dass da keine Risse drin sind, also keine Verletzungen mehr vorliegen. Und dann kann auch aus emotionaler Distanz wieder emotionale Verbundenheit werden. Das ist immer das Ziel. Und das kann man natürlich nochmal fördern durch Arbeit, wir nennen das immer auf anderen Ebenen, also indem man zum Beispiel nochmal darauf achtet, dass man regelmäßig in einen offenen und wertschätzenden Umgang, in eine gute Kommunikation geht, damit man sich wirklich gegenseitig auch verbinden kann. Weil es bringt natürlich nichts, wenn wir nur die Verletzung auflösen, aber wir keine Paarzeit haben. Wenn man keine Paarzeit hat, ist es schon extrem schwer, emotionale Verbundenheit aufzubauen, weil emotionale Verbundenheit entsteht durch Lebensmomente. Momenten, wo man sich selbst geliebt fühlt von dem anderen und dadurch sich verbunden fühlt.
Ja, das ist Zugehörigkeit ja auch wie Vertrauen.
Entsteht durch Zeit.
Also wie genau. Vertrauen, ne? Vertrauen entsteht ja auch durch gemeinsam Zeit ja. miteinander verbringen, also positive Erlebnisse gemeinsam haben. Und wenn man die nicht hat, dann ja. kann auch keine Verbundenheit entstehen.
Genau, weil dann stellen sich auch die Fragen, wenn wir keine Zeit zusammen haben, dann können wir ja auch wirklich getrennt durchs Leben gehen. Was ist denn der Anteil, der uns auf Liebespaarebene denn diese Verbundenheit noch gibt?
Dafür sind ja auch so Reflexionsgespräche gut. Also einmal die Woche, ja. alle zwei Wochen mal sich zusammensetzen, einen Spaziergang machen, einmal reflektieren, wie steht es denn um unsere Verbundenheit, um unsere Systemgesetzebene, also unser Fundament, ist das stabil, fühlen wir uns gut miteinander und wenn das passt, dann ist alles gut und wenn nicht, dann kann man eben Themen lösen. Auf diese Systemgesetzebene, dieses Fundament, was du mhm. am Anfang angesprochen hast, da kann man immer sofort hingehen, wenn man merkt, auf diesen oberen Ebenen, also im Verhalten, wir wollen unser Verhalten verändern, wir wollen anders kommunizieren, wir wollen mehr Zeit miteinander verbringen. Wenn das nicht geht, wenn man merkt, wir können das nicht wertschätzend oder das ist nach zwei Wochen wieder dahin, dann kann man immer auf die Verletzung schauen.
Genau, also so eine Standarddinger wie, lass uns mal am Wochenende wegfahren, dann wird alles wieder gut, lass uns mal das Haus sanieren, lass uns mal zum Sport regelmäßig machen. Wenn man dann merkt, auf diesen Ebenen, das hält immer nur kurzzeitig an, wir geraten immer wieder aber zurück, dass wir dieses Gefühl von, ja, wir haben wenig Nähe, wir haben wenig emotionale Verbundenheit haben, dann ist es ein klares Anzeichen dafür, dass man tiefer schauen darf auf die Verletzung und dass man nicht immer wieder neue Kurzurlaube investieren sollte, sondern eher in eine Aufarbeitung.
Wobei die Kurzurlaube natürlich auch schön sind.
Und aber sie sind ja noch schöner, wenn die emotionale Verbundenheit da ist. Also man könnte ja trotzdem danach noch das machen, aber ja auf einem ganz anderen Level dann, ne?
Genau, das könnte so wie so eine Art Kickoff sein, dass ja. man sagt, hey, wir starten mal wieder in das Projekt emotionale Verbundenheit. Wir machen jetzt mal für den Start ein Wellness-Wochenende zusammen, wo es nur um uns geht. Ja, die Kinder sind vielleicht bei Oma und Opa, wenn das schon möglich ist oder geht, oder können vielleicht sogar schon alleine bleiben, wenn die älter sind. Ja, und dann sind wir mal nur für uns, besprechen mal diese ganzen Themen. Dann schauen wir mal, was heißt für dich Nähe und Distanz, für mich, wie können wir es verbinden, wie wollen wir das wieder mehr in unseren Alltag einbinden. Denn das ist ja immer das Relevante, dass man, wenn man sich in die Blase Urlaub begeben hat,
ja.
dann kommt man auch wieder zurück in den Alltag. Und
leider,
wenn man
ja.
nicht die Dinge mitnimmt ne, und sozusagen diesen Plan aus der Blase mit rüber transportiert in den Alltag, dann ändert sich nichts, sondern man muss das eben mitnehmen und dann dafür sorgen und das eben auch dann in diesem Kurzurlaub, in diesem Kickoff quasi dann besprechen und sagen, wie können wir das ganz konkret in den Alltag übertragen, dass das beibehalten wird? Was müssen wir dafür tun, lernen, verändern, damit das funktionieren kann? Ja, das war's zu dieser Folge. Wir hoffen, ihr konntet wieder einige Dinge für euch mitnehmen. Schreibt uns einen Kommentar, wenn ihr eine Frage habt oder schreibt uns eine Mail oder WhatsApp, wenn ihr die Podcast-Folge gehört habt oder ihr findet die dann eben auch bei YouTube und könnt dann dort sonst den Kommentar hinterlassen und eine Frage an uns richten. Wir freuen uns sehr, antworten euch gerne und ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis bald.
Danke fürs Zuhören.